Hi und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von In the Mood for Mubi, einem neuen kleinen Podcast-Projekt zum Thema Filme mit Schwerpunkt Streaming-Anbieter Mubi. Wir sind hier zu zweit, einmal aus Österreich zugeschaltet und auch schon länger eine sehr gute Podcast-Kollegin von mir, Kati. Hallo.
Hi.
Und mein Name ist Paul. Ich bin ebenfalls schon seit einigen Jahren in diversen Podcasts aktiv. Auch so in schriftlicher Form setze ich mich mit Filmen und Serien auseinander. Uns beide eint nicht nur eine gewisse Affinität fürs Science-Fiction-Genre und eben die Begeisterung für Filme im Allgemeinen, sondern wir tauschen uns auch regelmäßig über die Filme aus, die wir zuletzt auf Mubi gesehen haben. Und da dachten wir uns, warum nicht mal was zu aufnehmen? Das ganze Projekt hier entsteht dementsprechend ohne irgendeine Kooperation mit Mubi. Also wir bekommen kein Geld, dass wir hier über Programm und die Veröffentlichung und so weiter sprechen. Ja, was genau wollen wir hier machen? Ich erkläre es noch schnell und dann können wir auch schon anfangen mit ein paar Schwerpunkten, die wir versuchen, uns jede Ausgabe zu setzen. Geplant ist eine Veröffentlichung alle 2 Wochen, eine Anfang des Monats und eine Mitte des Monats. Am Anfang also wie in einer Ausgabe, wie wir sie jetzt, wie wir sie heute gerade aufnehmen, wollen wir auf den letzten Monat, in dem Falle jetzt September, zurückschauen und gucken, was ist da erschienen, was hat uns gefallen, was hat uns verwirrt oder was hat uns nur mit einem Kopfschütteln zurückgelassen. Also eine Art Monatsrecap mit ein, zwei Schwerpunkten, da wir natürlich innerhalb von so 40, 50 Minuten keine Zeit haben, alles anzusprechen, was in einem
Das
Monat
sagst du, Challenge accepted.
erschienen ist. Und Mitte des Monats, die Filme, die wir nicht schaffen, die schieben wir dann einfach auf Mitte des Monats. Nein, also da gibt es dann oder soll es eine Ausgabe geben, die dann ganz frei von irgendwelchen Veröffentlichungsdaten. Einfach Filme, die wir geschaut haben, die dort schon länger irgendwo verschollen vielleicht sind, auf die wir jetzt gestoßen sind oder ja, wo wir gerade wieder mal am Rewatchen sind und so weiter. Das wird was freier. Also jetzt vielleicht die etwas durchstrukturierteren Monatsrecaps. Aber das lassen wir einfach auf uns zukommen.
Hast du schön gesagt.
Dankeschön. Die Liste ist lang. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Dokumente und Tabs gleichzeitig offen gehabt, weil ich hier immer hin und rüber und da mal gucke, obwohl ich mich schon sehr viel zusammen kopiert habe. Ich würde sagen, wir starten. Über 30 Filme gab es im September neu. Wir können da nicht jeden einzelnen Tag durchgehen. Deshalb springen wir gleich zu einem Film, den wir beide gesehen haben. Und das ist Last and First Man.
Ja, ich hab den, der war in einem Tag mal so Film des Tages auf Mubi und dann habe ich mir auf die Watchlist gesetzt und dann warst du so, ja, der ist eigentlich gar nicht so schlecht, schau dir mal. Und dann so, ja, okay, warum nicht? Und dann habe ich mir den auch angeschaut und ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das, was ich bekommen habe, hat mir gefallen.
Vielleicht kurz etwas zum Film. Last and First Man ist ein Science-Fiction-Film von Johan Johansson. Sein erster und einziger Langspielfilm. Vorher hatte er noch einen ebenfalls sehr stimmungsvollen Kurzfilm mit dem Titel End of Summer gedreht. Eher bekannt ist er aber für seine Filmmusik, unter anderem zu Filmen wie Die Entdeckung der Unendlichkeit mit Eddie Redmayne und Arrival von Denis Villeneuve. Und Last and First Man basiert auf dem gleichnamigen Roman, einem der Klassiker der Science-Fiction-Literatur, 1930 erschienen und von Olaf Stapledon. 90 Jahre später feierte der Film dann Premiere auf der Berlinale und ja, jetzt konnten wir uns den Film ansehen.
Ja, also im Prinzip zeigt der Film halt so jugoslawische Kriegsdenkmäler aus den Weltkriegen, glaube ich. Und zwischen im Hintergrund spielt er einfach epische Musik, weil wenn der Typ eins kann, dann ist es gute Musik komponieren. Und Tilda Swinton macht ein Voice-Over und erzählt im Prinzip eine Geschichte davon, wie die Menschheit vom Aussterben bedroht war, wegen irgendwelchen Solarexplosion oder sowas in der Art, oder die Sonne ist viel zu warm geworden und haben dann irgendwelche Experimente, also Menschenexperimente auf den Neptun geschickt, weil da das noch ertragbar war. Und jetzt haben die im Prinzip das gleiche Schicksal vor sich, dass sie auch irgendwann sterben würden, weil auch irgendwelche Gefahren aus dem Weltall kommen, die sie nicht beeinflussen können. Und deswegen versuchen sie jetzt irgendwie auf der, mit den, das sind eben die Last Men jetzt, mit den First Men irgendwie noch zu reconnecten, um zu schauen, wie es damals war, und schauen sich die Erde an. Und ja, es ist alles sehr, wie sagt fast wie so eine Trance irgendwie. Du sitzt da und du hörst diese Musik und diese Bilder, auch ist alles in Schwarz-Weiß und 16 mm, glaube ich, Draht. Und manchmal kannst du gar nicht richtig begreifen, was hier jetzt eigentlich passiert und warum, aber man lässt ihn einfach drauf ein. Und ich hätte echt gern gesehen, wie das im Kino ausschaut. Also mit dieser Musik und allem, das muss doch eine Gewalt haben im Kino, die man sich nicht vorstellen kann.
Ja, ist auch vom Sound sehr gewaltig. Also da hat es wirklich manchmal die Kopfhörer zur Seite gedrückt. Ja, ich glaube, die Denkmäler sind logischerweise nach dem Krieg entstanden und sind jetzt, ich glaube, kümmert sich auch niemand mehr rum. Die sitzen jetzt dort in der Landschaft und verwittern dort und die sehen, die haben schon echt was Mächtiges. Also auch natürlich, wie sie eingefangen sind. Oh, der bloße Anblick dessen, der kann einem da schon die Gänsehaut über den Körper
sie
jagen.
Sie haben vor allem auch irgendwie was
Futuristisches.
Klar, was Futuristisches ist, so wie sie in Szene gesetzt sind und so. Man könnte schon glauben, dass das irgendwelche Artefakte von irgendwelchen zukünftigen, sei es menschlichen oder nichtmenschlichen Lebensformen sind.
Ja. Als wären sie erst für diesen Film geschaffen worden. Als hätte jemand beauftragt und gesagt, hier, baut doch mal solche Bauten. Aber nein, die stehen da tatsächlich da herum. Ja, die Musik hast du angesprochen, die ist auch der Hammer. Und das Gesamtkunstwerk macht, denke ich. Ich hätte ihn auch wahnsinnig gerne im Kino gesehen. Aber wie das dort alles verschwimmt, die Bilder, die tolle Schwarz-Weiß-Optik mit dem Sound, das ist schon ziemlich mächtig.
Also das ist so wie vieles auf Mubi sicher nicht was für jeden oder jede, weil da muss man sich schon seine 70 Minuten drauf einlassen, dass es da schwarz-weiß und sehr viel mächtige Musik, man sieht auch keinen Menschen in diesem Film, es sind wirklich nur diese Bauten, die man sieht. Aber wenn man sich auf sowas einlassen kann, dann ist das auf jeden Fall, also mich hat das richtig in den Bann gezogen und da war ich echt so, ja. Deswegen mag ich Filme.
Ja, schon. Ich habe die Vorlage nicht gelesen, aber der Film ist wirklich eine brachiale Meditation, der hypnotisiert auf seine ganz eigene Art und ist auf seine Art auch unheimlich und bedrohlich. Und gleichzeitig stecken auch Gedankengänge drin, die im Rahmen des Films vielleicht manchmal ein bisschen aufgedunsen sind, die Tilda Swinton in dem Voice-Over aber so wirksam und eindringlich vorträgt. Ja. Hat uns beiden gut gefallen. Und weil ich sie jetzt gerade noch mal erwähnt habe, möchte ich sie auch gleich als Überleitung nutzen. Denn mit Tilda Swinton sind im September noch ein paar weitere Filme erschienen. Es gibt da ja seit ein paar Monaten diese Retrospektive, nenne ich es jetzt mal, die einzigartige Tilda Swinton. Und da habe ich mir noch drei weitere Filme angeschaut. Einmal Friendship's Death, Technolust und Egomania oder Egomania. Und ja, alles sehr außergewöhnliche Filmerfahrungen. Einen davon hast du dir auch angeschaut.
Ja.
Ganz frisch.
Stimmt, die einmal die Zeit gehabt und dann dachte ich, schaue ich mir doch noch Technolust an, weil wir haben da so
meine
ein Dokument. Der Paul hat
mich überzeugt.
Der Paul hat so kleine Beschreibungen zu jedem der drei Filme geschrieben.
Ja.
Und das ist doch dann der mich irgendwie am meisten angesprochen hat oder am meisten interessiert hat. Und ja, es geht um Tilda Swinton, die eine Genetikerin, Biologin spielt und sich dreimal geklont hat. Also sie spielt vier Rollen in diesem Film. Einmal die Biologin oder Genetikerin und einmal ihre drei Klone, die auch alle sehr schön voneinander unterscheidbar sind mit Farbcodes und Frisur und allem. Also farblich ist der Film sehenswert auf jeden Fall. Und ja, irgendwas ist aber entweder schiefgegangen bei ihren Klonen oder was, erfährt man nicht so richtig. Aber auf jeden Fall brauchen die Sperma injiziert, um zu überleben. Und deswegen muss eine von denen immer rausgehen und mit Männern schlafen, um dieses Sperma zu bekommen. Das klingt wieder plötzlich von einem schlechten Porno, Alter. aber ja, dann entwickelt sich die Sache nicht ganz in die Richtung, die sie alle erwartet haben, glaube ich. Weil dann doch ein paar Sachen schief gehen. Und mit denen sie dann klar kommen müssen. Aber an sich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich diesem Film noch sonst sagen soll. Er hat mich auf jeden Fall gecatcht, das kann ich nicht abstreiten. Also rein optisch, wie gesagt, hier diese drei Klone, also eine ist immer, das heißt auch Ruby, ist immer komplett in Rot und auch das ganze Zimmer ist rot. Dann gibt's Marine und Olive, glaube ich, heißen die anderen zwei, halt in Blau und in Grün dann. Und sie als die Genetikerin erkennt man sowieso, weil sie schaut so aus wie halt ein Nerd. Dumme Beschreibung, aber kurzlockige Haare mit Riesenbrille, so wie man sich 2002 halt einen Nerd vorgestellt hat. Was ich ganz nett fand, war die, was sie der Technik vor 20 Jahren schon zutraut haben. Also wenn sie da mit ihrem alten Apple-Laptop da sitzt und dort von dort irgendwelche hochpräzisen Kalkulationen so rennen lässt, war ich so, ja, vielleicht nicht ganz, aber gut, das gebe ich dem Film, weil damals gab es halt einfach noch nicht mehr. Aber ja, das entwickelt sich auch in eine ganz komische Richtung, finde ich. In eine Richtung, die ich teilweise antizipiert und teilweise gar nicht habe. Auch das Ende war dann so, okay, das ist es jetzt, das willst du mir damit sagen. Ich glaube, ich muss da noch eine Nacht drüber schlafen, um mir da wirklich eine Meinung darüber zu bilden. Aber wie war das bei dir?
Ja, also wir haben ja auch eine Frau auf dem Regiestuhl in Hirschman Leeson, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ich finde, das merkt man. Es war wie so eine Classic Star Trek Episode mit so einer Idee, wo man sich zunächst fragt, what?
Das ist eine sehr gute Beschreibung. Das trifft ziemlich gut, das
Ich
stimmt.
fand auch teilweise, also halt auch von der Kostümierung und von der ganzen Optik hat es mich auch manchmal an sowas wie, ja, Star Trek, Stargate, so in die Richtung,
Ja,
was auch manchmal so eine Fernsehoptik eher hat. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass er mich richtig mitgenommen hat. Ich fand, der hat wirklich ein paar interessante Gedankengänge gehabt, aber der ist auch definitiv eigenwillig und
ja.
irgendwie auch, also ich empfand ihn zumindest als so eher trocken und ein bisschen distanzierter. Ich habe es wegen Swinton geschaut, wie alle Filme, die jetzt noch folgen, und würde sagen, einmal reicht.
Ja, also ich fand es auch kein Meisterwerk oder so, aber irgendwas an der Grundidee oder an dem ganzen Setting hat mich dann doch dazu gebracht, dass ich nicht abdrehe und dass ich den dann doch weiter. Ich meine, dauert auch nicht so lange, der geht nicht mal 1,5 Stunden, ne? Aber irgendwas an der Idee hat mich gecatcht, was mich dann doch interessiert hat, den weiterzuschauen. Weil ich auch wissen wollte, wie das, wo das hinführt. Weil sie ja doch diese drei Replika von sich bis auf eine halt eigentlich ziemlich einsperrt in ihrer Wohnung und so. Und das hat mich einfach interessiert. Ja, das mit Star Trek ist ein guter Vergleich. Das mag ich.
Ja, ich habe noch die zwei anderen ge geschaut. Friendship's Death, einmal ein Film, auch mit Tilda Swinton, die da als
Überraschung.
Außerirdische mehr oder weniger durch einen Zufall in Jordanien landet, wo Anfang der 1970er ein Bürgerkrieg tobt, und sie trifft da auf einen Kriegsreporter und mit dem unterhält sie sich und das ist im Wesentlichen der Film. Der hat auch nicht viele Schauplätze, der hat halt nur dieses Setting und dann ist das ein sehr dialoglastiger Film, der
Den habe ich auch auf meiner Watchlist, aber der klang mir irgendwie zu Debris.
Ja, die sind sich, also auch da wird viel philosophiert und darüber schwadroniert. Ja.
Ja, klingt
Und
so, aber das war mir irgendwie mit dem ganzen Krieg und so, war mir das heute irgendwie zu negativ.
ja, und Egomania, der vierte im Bunde, wenn man es so möchte. Ein Film von Christoph Schlingensief, knapp 90 Minuten, groteske, der ist wild, der ist übersteigert, leidenschaftlich, der ist mosaikartig, überzeichnet und trotzdem irgendwie so kafft, auch ein Film, beziehungsweise ja auch ein Filmmacher, zu dem man einfach irgendeinen Zugang finden muss. Bei mir war es hier Tilda Swinton und ja, ohne einen solchen wird man, glaube ich, mit dieser Art von Film oder wird man diese Art von Film ganz schnell abstellen. Das ganz kurz noch zu den anderen Filmen, über die ich jetzt aber auch gar nicht lange weiter reden möchte, denn wir haben ja noch sehr viel mehr und auch einen Filmemacher, mit dem wir uns vielleicht etwas näher jetzt beschäftigen wollen. Und seien wir ehrlich, wir beide sind jetzt auch durch den Monat September auf diesen Herrn gestoßen.
Das stimmt.
Kati, möchtest du seinen Namen und sein, ja, seine Art der Filme oder seine Filme nennen?
Ja, also es geht um John Smith, der zurzeit auch so eine Retrospektive von 7 Kurzfilmen auf Mubi hat, die ich mir auch alle 7 gegeben habe, weil ich nach dem ersten unbedingt weiterschauen wollte. Insgesamt hat der über 60 Kurzfilme und Kunstinstallationen und Video-Essays und was weiß ich gemacht. Und ja, also ich habe das erste Mal, habe ich in der Mubi-Liste, glaube ich, mit der Black Tower ins Auge gestochen, den ich dann auch irgendwie schauen wollte, und dann bin ich drauf gekommen, dass es ja da viel, viel mehr gibt und auch erschienen ist. Und dann habe ich mir mehr davon gegeben. Und eins gleich mal vorweg, also seine Filme sind alle, ich würde sagen speziell, aber auch sehr vielschichtig, würde ich sagen. Die kann man sehr gut zerlegen und zerpflücken und auf mehr als einer Ebene, glaube ich, interpretieren. Und sie sind vor allem eins, sie sind kreativer als sein Name. Weil John Smith ist, glaube ich, das Generischste, was ich in meinem Leben gehört. Das ist absolut nichts gegen ihn, das wollte ich einfach nur anmerken.
Ja, du, also Kathi war ja regelrecht entsetzt, hat gesagt, der heißt doch nicht wirklich John Smith.
Ja, heißt er. Du kannst dich doch nicht Johns nennen, wenn du Smith mit Nachnamen heißt. Das ist genauso, wenn du dein Kind Jane Doe nennst, wenn du Doe mit Nachnamen. Aber egal. Ja.
Man muss so sagen, die waren eben nicht alle Film der Woche, Film des Tages, genau. Sondern sind dann erst nachher, ich glaube, The Girl, Chewing Gum und The Black Tower, die beiden waren tatsächlich genau, Filme. Ja. Die anderen waren ein bisschen weiter unten versteckt, aber wie gesagt, hat man es einmal gefunden und ich habe mit Shepherd's Delight angefangen und ich war auf jeden Fall hooked und habe gedacht, ach cool, ich will noch mehr sehen.
Ja, same, wie was The Black Tower, den ersten, den ich gesehen habe. Und da war ich auch so, ich mag auf jeden Fall mehr sehen. Ich sagte, wir gehen kurz mal die Filme durch. Also ich habe angefangen, wie gesagt, mit der Black Tower, wo es im Prinzip um einen Mann geht, der durch die Stadt läuft, immer so irgendwo im Horizont oder so, einen schwarzen Turm sieht und nicht weiß, was es damit auf sich hat. Und den sieht auch sonst niemand. Um das geht's eigentlich. Und ich habe sehr viel über diesen Film nachgedacht, weil ich echt so war, okay, der hat mich halt so überzeugt, dass ich alles andere von ihm auch noch geschaut habe, was halt auf dem Movie läuft zurzeit. Und ich habe das Gefühl, dass im Turm kann man also so ziemlich alles sehen, was in seinem Leben irgendwie vorkommt. Also sei es irgendwelche Ängste oder was weiß ich. Aber da ist der Turm natürlich ein Sinnbild dafür, hätte ich gesagt. Und,
ja. Was er in allen seinen Filmen macht, er spielt ganz viel mit Assoziation und mit,
genau,
mit mehrfach Doppeldeutigkeiten, also das ist was immer wiederkehrt in seinen Bildern. Und er ist, die Kurzfilme, die ich gesehen habe, die sind halt auch alle irgendwie verspielt oder die nehmen halt sowas Alltägliches oder die nehmen halt eine Beobachtung und nehmen die auseinander oder dichten da was hinzu, versuchen da die Perspektiven zu wechseln oder eben anhand dieses einen, wie zum Beispiel diese Beobachtung des Black Tower da jetzt und versuchen da was drumherum zu spinnen und das macht schon irgendwie Spaß.
Ja, also er fordert schon viel Eigenleistung von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Muss man, glaube ich, nicht, aber wenn man mag, kann man sich, glaube ich, sehr, sehr viel damit beschäftigen und sehr, sehr viel da rein interpretieren. Man kann natürlich auch für den Film schauen und sagen, okay, der Typ spinnt halt und halluziniert den Turm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das die Intention war. Das ist auch nicht das, was ich darin gesehen habe.
Ich glaube auch
gar
nicht, dass er es so unbedingt überhaupt irgendwie festmachen würde, wollen.
Nein, ich glaube auch nicht.
Es funktioniert halt auch so, also ich fand es halt auch einfach so als eine Art künstlerische Installation oder als eine künstlerische Abfolge von Beobachtungen. Es hatte ja auch was Paranoides oder so. Also ja. Ich fand es einfach so auch interessant, wobei ich auch sagen muss, von denen, die ich gesehen habe, war das der mich am wenigsten so richtig begeistert hat.
Okay.
Aber wirklich? Was jetzt gar nicht unbedingt, also würde ich nicht sagen, dass er schlecht ist oder dass ich ihn nicht weiterempfehlen würde.
Ja, dann gab es noch Citadel, glaube ich, spricht man das aus. Citadel, da ging es eigentlich darum, dass ich glaube, John Smith hat einfach während Corona aus seinem Fenster gefilmt und hat darüber irgendwelche Ausschnitte von Boris Johnson reden gelegt. Um zu beweisen, wie viel Bullshit er labert, bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist im Prinzip, man sieht halt London aus seinem Fenster. Er hat eine echt gute Aussicht, das muss man ihm lassen. Also, er hat echt eine schöne Aussicht auf die Skyline von London. Und manchmal filmt er so in die Häuser von seinen Nachbarn rein. Und im Hintergrund läuft immer irgendwelche Boris Johnson-Zitate. Fand ich ganz interessant. Vor allem, weil er viel damit spielt auch, dass manchmal London komplett im Nebel liegt und dann immer so kurze Zwischenschnitte, wo man dann London wieder sieht, weil dann kein Nebel mehr ist und dann wieder nicht. Das fand ich sehr interessant. Das hat mir richtig taugt. Und dann einen, den du auch gesehen hast, den ersten wäre dann Shepherd's Delight gewesen.
Ja, ich habe den Citadel habe ich tatsächlich nicht angeschaut, weil ich das Thema so ein bisschen überdrüssig bin und mich da noch nicht...
Ich wollte wissen, was man daraus machen kann, und die Antwort ist sehr
stimmt
viel.
Stimmt schon, ja. Aber ja, Shepherd's Delight, das war mein erster, und als ich den gesehen habe, war ich cool. will ich viel mehr davon sehen. Ja.
Wie heißt doch so schön, ein Witz ist erst lustig, wenn man ihn erklärt. Und das sind ungefähr 30 Minuten davon. Also Witze werden aufgebaut und dann so lange zerlegt, bis man, also in die kleinste Kleinigkeit in die Erklärung, bis man auch wirklich alles verstanden hat. Aber auch so, also die Witze sind, ich will es nicht sagen, spoofmäßig, aber eigentlich doch schon, oder? Teilweise.
Ja, ich finde, also er grast hier ganz verschiedene Humorarten, nenne ich es jetzt einfach mal, ab,
Das.
weil er, und da sind es wieder, ich habe sie gerade schon erwähnt, die Assoziationsketten, die
Genau, ja.
teilweise in so einer hohen Geschwindigkeit da über den, ich habe teilweise zurückgespult, weil ich gedacht habe, habe ich das gerade richtig gesehen? Stand er gerade engaged und kam dazu die Hochzeitsmusik und also da sind wirklich so viele Eindrücke und das hat mich auf der einen Seite erstmal ein bisschen überrollt, aber auf der anderen Seite hat es auch immer wieder, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber beim ersten Mal immer wieder auch wirklich zum Lachen gebracht, weil ich es auch
Ja,
irgendwie
absolut.
witzig. Der hat auch so ein
Da gibt's
gutes
den
Gefühl für
Moment.
Timing, also.
Ja, da gibt es einen Moment, wo ein FBI-Agent in der Wohnung steht und Hoover in der Hand, also einen Staubsauger mit Hoover. Und ich war so, ja, das ist genial, aber woher kommt das? Und dann ist es sehen auch wieder aus. Und du denkst das so, habe ich das gerade, ist es wirklich passiert? Habe ich das gerade getramt? Habe ich mir das einbildet? Und dann spust zurück und denkst so, nein, der steht wirklich da. Und da gab es echt Sachen, da bin ich vorgesessen, nochmal und nochmal, bis ich, okay, ich habe das richtig verstanden, das ist so. Aber das ist, der hat. Erstens hat er eine richtig hohe Gagdichte, die auch alle treffen, finde ich. Und das, obwohl er anfängt, Witze zu erklären, was ja normalerweise nie ein gutes Omen ist, aber ich weiß nicht, wie er das macht, aber der Film, so Humor, auf dem Humorlevel war das echt der beste Film, glaube ich, von den sieben, auch die ich gesehen habe, weil.
Ich fand ihn wahnsinnig unterhaltsam. Also ich war echt, ich hätte nicht gedacht, ach, guck mal, ja, mal wieder so ein. Es gibt ja immer wieder solche Retrospektiven, aber dass mich da tatsächlich dann bei dem ersten, das war ja der erste, den ich gesehen habe, tatsächlich so catcht und so auch wirklich. Ich habe gestaunt teilweise, weil ich gedacht habe,
Genau.
oh Mann, warum entdecke ich ihn erst jetzt?
Aber ich fand den, also der ist, glaube ich, der längste von den sieben, der geht eine halbe Stunde. Aber ja, relativ lang halt, je nachdem, was man sonst gewohnt ist.
Ja gut, kurz für mal, ja.
Genau, ja. Aber dem kann ich jeden wärmstens ans Herz legen, der sich auch nur ein bisschen für Comedy interessiert.
Wollte gerade sagen, und ist eben vielleicht auch zugänglicher als jetzt Black Tower? Oder ja
Ich
gut,
glaube auch.
ist natürlich auch ein subjektiver Eindruck. Wahrscheinlich finden auch Leute den überhaupt nicht witzig oder finden das total
Wahrscheinlich, ja.
öde. Und halt, ich finde, es zeigt gut, was für eine Art und welchen Stil und welche Verspieltheit und welchen Witz und welchen Biss diese Filme von ihm haben.
Dann gibt es zwei Filme, die ich ein bisschen kürzer abhandeln will, weil sie ja auch immer nur so 4 Minuten oder so gehen. Das ist einmal Dead Stick. Da geht es einfach um drei Gegenstände, die er nach dem Tod seines Vaters mit Geschichten präsentiert. Und einmal Om, da geht es um die Verwandlung eines Mannes beim Friseur. Nennen wir es mal so. Und dann Blight. Und ich glaube, du warst von dem begeisterter, als ich es bin.
Also irgendwie, wie gesagt, also ich würde sagen, so von der Unterhaltsamkeit war Shepherd's Delight
Ja, gut, der zielt auch drauf
einfach
ab.
toll. Aber bei Blight gab es noch so, also erstmal diese Collage, diese Zusammenschnitt erstmal, also man sieht im Grunde Häuser, die dem Erdboden gleich gemacht werden, weil neue Straßen, glaube ich, gebaut werden sollten und so weiter. Und dieses Mosaik, was daraus entsteht, mit der Musik von Joycelyn Pugh, die unter anderem, ich glaube, zum Kubrick-Film die Musik auch beigesteuert hat. Das hat so ein tolles, und der ist auch sehr kurz, er geht eine Viertelstunde, schönes kleines Gesamtkunstwerk abgegeben, dass ich auch diese versteckten Wiederspielereien mit von Straßennetzen und dann die Assoziation mit Kill the Spiders und so weiter. Das hat sich für mich hier richtig gut zusammengefügt.
Ja, ich hab, weiß nicht, entweder habe ich ihn nicht verstanden, was ich nicht ausschließen möchte, oder ich war nicht in der richtigen Stimmung, keine Ahnung, aber für mich hat sich der einfach nur gezogen. Ich bin davor gesessen und war so, das ist nicht meins. Also alle anderen fand ich, also ich fand alle gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau hier. Also er war jetzt absolut nicht schlecht, aber er hat mich nicht so gekriegt, wie mich manche andere von ihm gekriegt haben.
Die Musik hat da wirklich einen sehr, sehr großen Teil zu
Das stimmt, ja, die
beigetragen.
Musik mochte ich auch.
die war, also ich fand auch den ganzen Film so dann, also das hat sich dann auch auf die Gestalt des Kurzfilms so übertragen, der war an sich aufwühlend oder so eindringlich und dann so ein bisschen schief und ach, cool.
So, dann kommen wir jetzt noch zum letzten der Kurzfilme, den wir auch beide gesehen haben, nämlich The Girl Chewing Gum. Und ich glaube, Paul, du bist von dem ziemlich angetan.
Ja, also ich hatte ja gesagt, Shepherd's Delight war mit der unterhaltsamste, aber ich fand den hier auch vor allen Dingen sehr, sehr interessant, vor allen Dingen auch durch sein sehr, also eigentlich sehr simples Konzept, aber das hat bei mir voll gezündet. Vielleicht
ja, absolut.
Magst du es kurz erklären, was Bestandteil des Kurzfilms ist.
Im Prinzip sieht man eine Straße und da fahren halt Autos hin und her und Menschen gehen über die Gehsteige, aber es gibt ein Voice-Over und von John Smith, glaube ich, direkt, und es hört sich halt so an, als würde er Regieanweisungen geben und alle Menschen in diesem Film machen genau das, was er ihnen sagt im Prinzip. Dann heißt es halt The Girl Chewing Gum from the left, und dann kommt halt ein Mädchen, das Kaugummi kaut, von links ins Bild und geht halt irgendwie durch. Oder dann sagt irgendwelche Autos oder dann irgendwelche Zooms auf Fenster. Und es schaut so aus, als würde er die ganze Zeit irgendwie Regieanweisungen geben, die dann wirklich ausgeführt werden, obwohl ich glaube, dass das nie, also dass das Material nicht so gefilmt wurde.
Ja. Es ist, ich finde es aus ganz vielen verschiedenen Dingen herrlich. Erstmal ist das ja einer seiner ersten, der ist ja noch aus den 70ern, glaube ich.
Ja, der ist auch noch schwarz-weiß.
Genau. Ja gut, das muss nichts heißen.
das heißt, gut Deutsch.
Lassen war ja auch in schwarz-weiß und der war von...
Fair.
Aber ja. Jedenfalls, er führt innerhalb dieses Kurzfilms, führt er das Konzept ein, und aber auch schon bei der Hälfte des Films bricht er ja dann auch schon wieder damit oder er spielt dann damit. Und also es fängt an mit diesen ganz normalen Beschreibungen, mit diesen Anweisungen, ja, jetzt kommt ein Auto und jetzt die Kinder, die Pommes essen und so weiter. Und dann entwickelt sich das aber immer mehr, dann gibt es plötzlich Interpretationen von wegen, ach guck mal, der Mann, der geht jetzt nach Hause, oder der Zahnarzt ist auf dem Weg zur Bank, wo, also genau, die Informationen, die kommen ja dann plötzlich aus dem Nichts sozusagen. Und dann wird es ja auch, dann distanziert er sich auch plötzlich, denn dann fängt er plötzlich an, eine Umgebung zu beschreiben, bei der er sich gerade befindet und dieses Voice-Over aufnimmt, die aber absolut nichts mit dieser Umgebung zu tun hat, die wir dort zu sehen bekommen. Dann beschreibt er...
Ja, er bricht so ein bisschen die vierte Wand da, weil es geht dann auf einmal nicht mehr nur um das, was halt in diesem, auf dieser Straße passiert, sondern das, was er sieht, während er das aufnimmt, so eine Landschaft, und so eine ganz weirde Experience, weil du dir dann denkst, okay, was hat das jetzt damit zu tun, mit dem, was ich vorher gesehen habe, und warum machst du das jetzt? Aber es, ich weiß nicht, ich fand das einen echt interessanten Ansatz und also verdammt kreativ
alles. Und jetzt kann man natürlich die verschiedensten Sachen darin auch wieder lesen oder reininterpretieren. Ich weiß nicht, hattest du jetzt so ein paar Gedanken, die sich dir da angeschlossen haben?
Es ist schon ein bisschen her bei mir, muss ich zugeben. Aber ich kann mich, also eigentlich kann mich, nein, eigentlich nicht. Oh ja, ich kann mich an diese Frau hinten in diesem Fenster erinnern, diese Person hinten im Fenster, wo dann auf einmal alles andere unwichtig wird und er auf diese Person und diesem Fenster hingezoomt wird. Ich war so, okay, das ist dir jetzt wichtig, und dann fahren aber trotzdem die Autos wieder durch, und das war, keine Ahnung, fand ich...
Da stecken auch ganz viele Details. Er sagt ja auch einmal Stopp und plötzlich ist alles, ist der Ton weg, ist alles einfach leise, weil ein paar Leute kurz gucken, ob ein Auto kommt. Oder auch das Soundschnipsel, also diese Geräuschebenen, die überlagern sich auch, weil du hörst die ganze Zeit so dieses, so ein Schrillen, so wie von so einer Alarmanlage oder so, er beschreibt es, glaube ich, auch, und das verschwindet dann aber irgendwann von dieser Straßenansicht und taucht dann erst wieder auf, wenn am Ende dann tatsächlich mal die Landschaft gezeigt wird, die er beschrieben hat. Also es setzt sich so ganz verschieden zusammen, und es sind wirklich so viele Ideen oder was auch immer in meinem Kopf gekommen, was das bedeuten könnte. Er selbst hat auch auf seiner Website, wo man, glaube ich, auch in den Film reinschauen kann, auch mal so ein paar Interpretationen oder so ein paar Meinungen anderer gesammelt und so weiter. Also für mich war es auf der einen Seite irgendwie so, wie interpretiert man die Realität oder eben das Verhältnis von der Realität, in der wir leben, und zur Realität eines Films, zu einer filmischen Realität. dann vielleicht auf einer Ebene des Films eben der Künstler oder der Regisseur als eben der Schöpfer und Lenker von dem, was dort passiert, aber ja, irgendwann
also,
entgleist es ihm halt auch.
Vor allem auch das, auf was er deine Aufmerksamkeit halt lenkt in diesem Film im Prinzip, weil er dir ja immer sagt, was passiert, aber doch nicht alle Sachen beschreibt, die da passieren, hat man irgendwie das Gefühl, okay, ist das jetzt nicht alles in seiner Kontrolle, weil manchmal halt auch Autos oder was auch immer oder Leute gehen, die er nicht ankündigt im Prinzip, oder soll ich mich auf die jetzt trotzdem konzentrieren oder nicht, sind die wichtig, ist es Teil des Films, ist es nicht Teil des Films, das ist ganz spannend, weil wenn alles kommentiert wird, ist es klar, aber wenn er manchmal Sachen auslässt, dann denke ich mir, okay, war das jetzt Absicht, war es keine Absicht, ist es einfach passiert, was willst du mir damit sagen, dass du jetzt dieses bestimmte Ereignis nicht kommentierst, wenn du alles andere in diesem Film kommentierst.
Ja. Das stimmt, ja, das passt sehr gut dazu. Wahrscheinlich stimmt alles und nichts.
Genau, und aber ich finde spannend, weil das hat man auch bei, also jetzt bei Shepherd's Delight und auch bei jetzt der Girl Chewing Gum halt sieht, irgendwie hat er die Gabe oder hat er die Kunst erschaffen, irgendwie Sachen zu erklären und absolut auseinanderzunehmen, was ja eigentlich immer, auch wie bei Shepherd's Delight schon gesagt haben, eines Witzes Todes ist, wenn man ihn zu Tode analysiert und ihn auseinandernimmt und auch eigentlich die Magie eines Films wegnimmt, wenn man Regieanweisungen hört, weil eigentlich will man ja in diesem Film versinken und sich nicht darum Gedanken machen, wie ist das gedreht worden, wie ist das produziert worden, was ist da on set passiert, aber irgendwie schafft er das, obwohl er mit diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Konventionen bricht, es trotzdem verdammt unterhaltsam und spannend und ich weiß nicht, so viel, ich kann gar nicht beschreiben, was es ist, aber es macht trotzdem Spaß, es anzuschauen, obwohl es eigentlich das komplette Gegenteil ist von dem, was man sich eigentlich denkt, das Richtige, in Anführungszeichen das Richtige ist, um so einen Witz zu erklären, um einen Film zu drehen, was auch immer.
Ja, er erklärt und lässt dann, ist dann aber trotzdem so offen, dass man, wie wir jetzt, schon fast die Länge des Kurzfilms über diesen Kurzfilm reden können. Wahrscheinlich könnten wir auch noch viel länger, aber wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, der kann sich ja davon selber ein Bild machen und uns vielleicht auch, wenn er das mag, seine eigene Meinung schicken. Wir haben nämlich auch, ich weiß, das haben wir wahrscheinlich noch gar nicht erwähnt, wir haben auch eine E-Mail, bei der man uns das zum Beispiel schreiben kann. Nicht wahr?
Ja, in dem Mood von Mubi, alles klein, @gmail.com. Und wir haben einen Insta-Account, da heißen wir auch ganz kreativ In the Mood for Movie.
Ja, genau, da könnt ihr uns, wenn ihr die in die Kurzfilme von John Smith mal reinschauen wollt, da könnt ihr uns auch gerne eure Meinung und so weiter mitteilen. Ja, also wir waren auf jeden Fall recht angetan.
Ja. Aber das sind nicht die einzigen Kurzfilme, die erschienen sind auf Mubi den Monat. Du warst ein bisschen fleißiger und hast noch 3 weitere geschaut. Ja, ich habe von denen auch einen gesehen, da magst du mal über die anderen 2 reden.
Ich war erstmal eine Nacht in Hongkong.
Oh, schön. Ja. Wer kann, der kann, oder?
nein, genau. Ich habe den einen Kurzfilm von Tsai Ming-liang geschaut. Also, quasi Nacht in Hongkong und er filmt, ich weiß nicht, wie viele Einstellungen sind. Es sind nicht viele, vielleicht ein Dutzend. Stellt er seine Kamera dahin, lässt sie 2-3 Minuten laufen und dann gibt es die nächste Einstellung, ohne jetzt einen großen narrativen Faden. Der Name, ja, ich habe es auch wegen dem Namen geschaut, weil ich zumindest sein Goodbye Dragon Inn, wo er quasi dasselbe macht, aber in einem Kino.
Oh, von dem habe ich gehört.
Was da seine letzte Vorstellung hat und dann sieht man dort Bedienstete oder letzte ZuschauerInnen sich noch einen Film anschauen oder das nachbereiten oder so. Muss man auch Geduld für mitbringen, so wie jetzt auch für diesen Film. Ja, und das ist, also ich habe ihn mir angeschaut und er lief so ein bisschen nebenbei. Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt aus dem Kurzfilm jetzt allein so groß etwas mitgenommen oder mitgezogen hätte. Vielleicht auch, wenn man sich mit Hongkong, vielleicht auch mit den Protesten oder mit der Situation 2019 damit auseinandersetzt. Vielleicht gewinnt er da noch mehr an Tiefe. So war es an sich. Ein paar Straßenkreuzungen, die ich so sonst nicht zu Gesicht bekomme.
Ja, aber auch nett.
Ja, der zweite Film, der zweite Kurzfilm, den ich dann noch geschaut habe, bevor wir noch zum dritten kommen, den wir beide wieder gesehen haben, ist der Film Letter to My Mother From My Son, ein Film von Carla Simon, die dieses Jahr für ihren Film Alcaraz mit dem Goldenen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet wurde. Der ist auch nicht lang, 24 Minuten, von den Vibes her auch ähnlich wie eben ihre Filme wie Alcaraz und auch Fridas Sommer. Schöne Aufnahmen, sehr unaufgeregt. Braucht es auch irgendwo einen Zugang dazu natürlich. Warum ich den jetzt hier auch noch erwähne, der ist Teil der Miu Miu Women's Tale Reihe. Und da habe ich so ein Rabbit Hole aufgemacht. Ich habe diesen Vermerk nur auf Mubi geschaut und dann so, ach, guck mal, was ist denn die Miu Miu Kurzfilm, ja, Women's Tale Reihe. Und siehe da, es ist eine Sammlung an Kurzfilmen der Modemarke Miu Miu. Da erscheinen zwei Kurzfilme im Jahr, schon seit einigen Jahren. Einer davon von 2022 ist eben der von Carla Simon. Alles Regisseurinnen, auch Agnes war da, ein Name, der uns wahrscheinlich noch öfter im Podcast begegnen wird, hat da 2015 einen Beitrag beigesteuert. Den habe ich mir auch gleich angeschaut. Ansonsten habe ich daraus, glaube ich, nur House Comes with a Bird. Der war auch auf Mubi gesehen. Und es gibt auch eine YouTube-Playlist, wo man alle Filme aus der Reihe schauen kann, alle Kurzfilme aus der Reihe. Aber ich weiß natürlich nicht, wie sich da der Großteil ansehen lässt, wie groß da tatsächlich der Werbeanteil ist. Ich meine, ich glaube, die Ausstattung ist klar, dass das dann alles von der Modemarke kommt. Aber wie es dann auch inhaltlich oder so, wie es da aussieht, das kann ich jetzt nicht für jeden Kurzfilm sagen. Falls euch das interessiert, könnt ihr das ja mal selber auschecken. Ja, das war nur dieser kleine Vermerk, weil ich eben bei Mubi drüber gestolpert bin und siehe da direkt wieder was Neues.
Du wolltest Agnes Wade erwähnen.
Was Neues entdeckt. Ja, ich war sehr froh. Auch den Film, ich habe kein Französisch, entschuldigt mir bitte die Aussprache, Les Trois Boutons, also die drei Köpfe oder so. den gibt es jedenfalls auch auf YouTube, den kann man sich auch schauen, weil auf Mubi ist er nicht mehr drauf.
Alles klar, dann reden wir noch über den letzten der drei Kurzfilme, den wir bitte beide gesehen haben.
Nämlich ja, der auch ganz groß promotet wurde. Also ich habe immer wieder überall die Werbung dafür gesehen.
Ja, dieses Standbild, was so komplett pink im Prinzip ist und eine Erde auch drauf ist. Aber das habe ich irgendwie im Kopf, was ich mit dem Film verbunden habe, weil ich das so auf das Banner oder irgendwo auf dem Mubi gesehen habe.
Ja. Ja, ich weiß nicht, kennst du die Band The XX? Ich meine, du bist ja unser Musikexperte.
Nein, sagt mir tatsächlich nichts, aber XX, egal. Aber die Lieder waren gut in dem Film, also die mochte ich. Also ja, es geht um, wie heißt der, Oliver Sims?
Oliver Sims, genau, das ist ja ein Mitglied aus dieser Band und der hat jetzt sein erstes Soloalbum rausgebracht und in dem Zusammenhang gab es eine Kooperation mit Mubi und dann die Zusammenarbeit mit Jan Gonzalez, mit dem Regisseur, und daraus ist dann halt dieser Kurzfilm entstanden.
Genau, ich war gestern am Abend noch so, ich hätte eigentlich noch Zeit, Paul, welche von den drei Kurzfilmen, die du da geschaut hast, soll ich noch schauen? Ja, The Night war jetzt nicht so, aber die anderen zwei, dann haben wir durchgesehen, war es okay, ich schaue Hideous. Ja, nach einer Viertelstunde, also geht auch nur 20 Minuten oder so, nach einer Viertelstunde sind ein paar Sachen passiert, die ich nicht erwartet habe. Es wird logischerweise sehr viel gesungen in diesem Film. Es gibt drei Lieder, die auch alle drei, finde ich, sehr, sehr gut sind.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, wie viel wollen wir sagen?
Ach, es ist total, also es ist eine, wie ich finde, ja doch schon sehr, sehr stimmungsvolle Mischung aus Musikvideo natürlich irgendwo, aus Horror, Fantasy, Drama mit auch bei ernsten Hintergründen. Es ist ein queerer Genre-Mix, der ist auch manchmal so ein bisschen schwelgerig und ein bisschen träumerig, aber dann halt auch mal ganz schnell richtig albtraumhaft und richtig düster. Und ja, mich hat es auch gecatcht, die drei Songs, wie gesagt, die fand ich auch echt, echt gut. Ich glaube, als Fan der Band oder als Fan des Sängers funktioniert es wahrscheinlich noch ein Tick besser.
Oh ja, wahrscheinlich, wenn man halt die Verbindung... Ja.
Ich habe es jetzt halt nur also wirklich auch aus der Kalten raus einfach mal angeschaut und ja doch, der hinterlässt Eindruck.
Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß, vielleicht ziehe ich diesen Vergleich jetzt auch, weil ich am Freitag erst im Kino war, aber ich habe am Freitag auch Moon Age Daydream im Kino gesehen und so ein bisschen Anleihen, den hat er schon, so mit diesen ganzen Musikparts und auch so vom Stil her, von der Farbgebung irgendwie her, alles dieses Pastelligere und dann dieses ganze Rosane auch. Also irgendwie hat er mich auch so von den Vibes auch irgendwie daran erinnert. So eine dass er nicht wirklich Farbpalette. Eine Story erzählt, sondern da einfach so durchrauscht im Prinzip und so denkt sich so, okay, wo geht die Fahrt hin? Das hat zwar alles keinen Zusammenhang, aber bitte nimm mich weiterhin mit.
Ja, und dann trotzdem eben die Themen oder Stigmatisierungen oder irgendwas anzusprechen, das
genau, ja.
Gelingt ihm ganz gut und dann auch noch so ein bisschen vielleicht mit Horrorfilm oder mit Horrorfilm-Vibes zu spielen, mit vor allen Dingen älteren Horrorfilmen. Also
ich fand den auch, also danke für die Empfehlung, der hat mir mich gestern Abend echt noch, fand ich ja noch schön, dass ich den geschaut habe.
Gut, dann kommen wir laut des Plans schon zum letzten größeren Film, den wir beide gesehen haben, wenn ich das richtig sehe.
Ja, nämlich eine Sekunde oder One Second, der jetzt auch, ich glaube, einen exklusiven Movie-Release hatte.
Einer der aktuellen, einer der aktuellen Filme von Sang-Yi-Mo. Sein aktuellster müsste, glaube ich, Cliffwalkers sein. Der ist bei uns hierzulande fürs Heimkino rausgekommen.
Ah, okay.
Und eine Sekunde, genau, habe ich schon letztes Jahr wie hieß das Festival? Around the World in 14 Films Festival. Da habe ich den schon sehen können. Ich habe jetzt auch nochmal reingeschaut. Ich habe ihn leider nicht nochmal ganz geschafft. Aber er ist mir zumindest in Erinnerung geblieben und zumindest einzelne Aspekte von dem Film. Yeah. Sang-Yi-Mo, ich weiß nicht, ob er dir vorher was gesagt hat. Es ist so für mich einer, der hat schon echt, also gerade in den 90ern, echt starke Dinge gemacht. Es gibt sicherlich seinen hier Raise the Red Lantern. Das ist, glaube ich, von 91. Und dann hat er halt auch vor einigen Jahren diesen wirklich schrecklichen The Great Wall gemacht.
Oh, der ist von dem, der mit Matt Damon?
Ja, der mit Matt Damon, der ist von was? Dem. Ist halt eine chinesisch-amerikanische Koproduktion und er ist halt, oh, der ist so schrecklich. Aber eine Sekunde ist dann doch.
Oh ja, also wenn du mich gefragt hast, was The Great Wall und eine Sekunde gemeinsam haben, hätte ich nicht gesagt, der Regisseur.
Ja.
Aber okay.
Ich weiß nicht, ob dir Shadow was sagt. Den hat er vor einigen, 2018 glaube ich, gemacht. Der ist besser als The Great Wall.
Okay, das sagt mir nichts, aber okay, das muss ich jetzt mal verarbeiten, glaube ich.
Ja, ich kann nur noch sagen, der Film, der sollte 2019 auf der Berlinale laufen. Der wurde dort offiziell wegen technischer Probleme zurückgezogen, was es so noch nie in der Geschichte des Festivals gegeben hat. Und dasselbe gab es dann nochmal bei anderen Filmfestivals. Und ja, da stehen dann natürlich die Gedanken an eine bewusste Zurückhaltung bzw. Zensur seitens chinesischer Behörden im Raum. Jetzt ist er aber exklusiv auf Mubi zu sehen.
Ja, wir sollten vielleicht mal kurz sagen, was es eigentlich geht. Und zwar geht es eigentlich darum, dass eine Filmrolle gestohlen wird und einem Mann, der diesen Film unbedingt sehen will und ein Mädchen, das unbedingt den Film aus dieser Filmrolle haben möchte. Und ja, da entspinnt sich dann irgendwie eine Beziehung zwischen den zwei und dann zwischen dem Filmvorführer in der nächsten Stadt, wo dieser Film gezeigt werden soll, weil, also die transportieren halt die Filmrollen von dem einen Vorführungsort zum anderen und ja, der Mann will den Film halt unbedingt sehen, weil seine Tochter darin vorkommt oder zumindest in dem Newsreel davor und das Mädchen braucht den Film, weil sie einen Lampenschirm reparieren muss, der aus so Filmstreifen angefertigt wurde. Ah, und eigentlich geht das Ganze nur darum, dass niemand irgendwem vertrauen kann, möchte und alle ständig in Angst leben, was kein schönes Leben sein muss. Und wie sie dann zu diesem Film vorgeführt wird, was für eine Wirkung dieses, also das fand ich so richtig beeindruckend. Dann kommt dieser Film da in diesem Dorf an und kann die sehen den Film zum, also wenn immer die gleichen Filme scheint, seit zum 100. Mal wahrscheinlich und sie freuen sich immer, dass dieser Film läuft und diese Kinovorführung ist ein Riesenspektakel in diesem Dorf und dieser Filmvorführer ist ein richtig angesehener Mann, weil er halt eben der Einzige ist, der diese Maschine bedienen kann, den Projektor halt bedienen kann und die Filme vorführen kann und er wird gedrängelt drin, alle Leute wollen rein und wie sie dann versuchen, diesen Film zu säubern und alles, das wollen alle mithelfen. Ja. Das ist gigantisch irgendwie zu sehen.
Ja, also das ist mir auch am stärksten mit in Erinnerung geblieben, neben all dem, was er vielleicht auch erzählt. Ich glaube, der Mann, der da auf der Suche nach dem Schnipsel ist, ist auch ein entflohener Häftling.
Ja, genau.
Und aber dieser Liebesbrief oder dieses Stück weit zerlegen oder tiefe eintauchen in das, wie wird dieser Film wirklich, wie wird er gesäubert, wie wird er dann getrocknet oder wie wird er dieser Prozess, das zu sehen, das sieht man jetzt auch nicht so oft. Es gibt ja viele Filme, die sich ums Filmemachen drehen oder die das Filmemachen feiern und so weiter, aber selten habe ich das wirklich so gesehen, wie es in
Ja,
dem Film
weißt du,
gezeigt wurde.
an was mich an welchen Film ein bisschen erinnert, so von der Grundstimmung, von der Idee her und so, das Licht, aus dem die Träume sind.
Ja, daran habe ich jetzt auch gedacht, auch ein Film, der dieses Jahr
Ja.
in den Kinos gestartet ist. Ja, aber natürlich noch auf eine. Der hatte ja noch was Kindliches und was
Das stimmt
sehr
natürlich.
unberührend. Und der war jetzt schon. Aber der
Das
hatte auch,
spielt
also
es.
eine Sekunde, ich fand ihn wunderschön gefilmt. Also.
Ja, absolut. Der ist in all seinen Einstellungen, alles, wie er das zeigt, ist der sehr, sehr schön. Auch wie er erzählt, fand ich echt stark, so vom Aufbau her und was das dann gipfelt. Und auch im Schluss dann, ich sage nur, die sehen dann diese Düne in dieser Wüste, das bricht einem dann irgendwie schon das Herz.
Ja, tatsächlich ist das wirklich das, was ich gerade gesagt habe, das, was mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, weil es ja eben eine Hommage an so eine Zeit ist. Darüber hinaus, ja. Gut. Weitere Liebesbriefe ans Kino, die wir nicht gesehen haben. Nein, ich möchte nur kurz
Paul
einmal.
und Kathi haben nicht gesehen.
Nur noch mal kurz erwähnen, was auch noch erschienen ist, wir uns aber entweder nicht gesehen haben oder wir jetzt einfach auch die Zeit, weil wir wollen das Ganze auch nicht zu lang ziehen, jetzt nicht mehr die Zeit finden. Es gab eine Thomas Arslan Retrospektive, ich nenne sie mal Retrospektive, aber die haben natürlich auch schon immer so schöne Namen. Ich glaube, das nennt sich eher das Gegenkino des Thomas Arslan. Da habe ich tatsächlich keinen einzigen Film geschaut, weil ich mir gedacht habe, nee, du konzentrierst dich jetzt erstmal auf die Filme hier und guckst vielleicht noch was von Swinton, bevor ich mir da jetzt noch ein anderes anfange. Was wir auch nicht gefunden, was
Anderes
an.
Fass aufmachst, wo es dann nicht da rauskommst.
Genau. Dann auch noch was Anfang des Monats kam, ist Asako 1 und 2 von Ryosuke Hamaguchi. Woo!
Ja, den mache
Regisseur.
ich auf jeden Fall noch schauen. Der ist auf meiner Watchlist, den werde ich mir hoffentlich bald geben.
Definitiv Regisseur von Happy Hour oder auch den dieses Jahr mit den Oscar ausgezeichneten Drive My Car, den wir sehr mögen. Und ja, wir könnten jetzt über das Glücksrad reden. Das ist ein aktuellster Film, der bei uns hier lief in den Kinos und ich konnte ihn sehen und ich finde ihn auch total toll.
Ja, ich habe ihn auch gesehen und ich fand den auch. Also, da werden wir hoffentlich in anderen Stellen noch drüber reden, aber wenn du die Chance habt, den irgendwo zu schauen, wenn er noch läuft oder keine Ahnung, dann schaut den auf jeden Fall. Den kann ich nur wärmstens empfehlen.
Genau, also Asako 1 und 2, vielleicht kommt er nochmal in einen der Mitte des Monats. Recaps von uns quasi, wenn wir ihn dann auch mal nachgeholt haben. Und dann gibt es jetzt noch einen, den haben wir jetzt noch nicht mit hier drin gehabt, weil wir ein Stückchen vor Ende des Monats aufnehmen und deswegen noch nicht auf den zu sprechen kommen. Ein Film, auf den ich zumindest auch noch gespannt bin, das ist der neue Gaspar Noé, also Vortex.
Genau, Vortex, ja, auf den bin ich auch gespannt. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ich werde ihm auf jeden Fall meine Chance geben.
Ja, ich meine. Wir wissen bei so vielen Filmen, die wir besonders am Movie schauen,
Das
nicht, ob
stimmt,
es
ja.
jetzt wirklich was für uns ist oder nicht. Aber wir lassen uns natürlich auch da gern überraschen und von dem einen oder von dem anderen
Natürlich.
überzeugen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit für die erste Ausgabe.
Ja, und wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder bei unserer, was auch immer das dann wird, Folge.
Genau, bis dahin.
Ciao.